Hi, mein Name ist Laura und ich begrüße dich zur 10. Folge im Mental Health and Happiness Podcast. Und warum ich das so feiere? Weil ich dich feiere. Jede und jeden Einzelnen da draußen, die oder der diesen Podcast gerne hört, das ist für mich wirklich das größte Geschenk und genau deshalb tue ich hier, was ich tue. Heute geht es um das Thema Lernen und das betrifft uns doch alle irgendwie. Also bleib dran! Und mein heutiger Gast heißt Conny Hattula und sie bezeichnet sich selbst als Learning Enthusiast. Ich möchte natürlich heute mit ihr mal darüber sprechen, was Lernen eigentlich ganz genau ist, warum wir in der heutigen Zeit manchmal irgendwie den Spaß am Lernen verloren haben. Dazu hat sie übrigens genau heute am Tag unseres Gesprächs einen total spannenden Beitrag veröffentlicht bei LinkedIn. Falls du ihr also folgen möchtest, tu auch dies. Ja, sie ist außerdem der Podcast-Host des Podcasts Was lernst du? Auch hier meine Empfehlung, unbedingt mal reinzuhören, wenn du vielleicht Lerninspiration benötigst oder wieder ein bisschen mehr Spaß am Lernen finden möchtest. Also, jetzt aber ganz herzlich willkommen, liebe Conny. Schön, dass du heute da bist.
Danke, liebe Laura. Ich freue mich total über die Einladung, weil ich tatsächlich deinen Podcast selber schon eine ganze Weile höre, großer Fan bin. Und deswegen freue ich mich jetzt natürlich ganz besonders, dass ich auch Teil des Mental Health und Happiness Podcasts sein darf.
Oh, wie schön. Das freut mich jetzt aber zu hören. Ganz lieben Dank auch für dieses tolle Kompliment, Conny. Und jetzt lass uns mal sprechen über dein Herzensthema. Es gibt, glaube ich, im Leben nämlich nichts, was uns teilweise so unglücklich machen kann im Alltag, jetzt sage ich mal, unter den normalen Alltagsbedingungen, wie teilweise lernen zu müssen. Da denke ich so jetzt vielleicht nicht unbedingt an meine Schulzeit, obwohl es auch die Phasen gibt und gab. Aber Lernen kann schon ziemlich, ziemlich stressig sein. Und jetzt zurück zu deinem heutigen Beitrag, den du da veröffentlicht hast. Spaß am Lernen wird aberzogen, hast du es ausgedrückt. Möchtest du darüber einfach nochmal ganz kurz ein bisschen was erzählen? Wie und wann wird uns das eigentlich aberzogen? Warum stehen wir plötzlich da und empfinden Lernen teilweise als, oh nein, bitte nicht schon wieder, und als anstrengend, als zusätzliches irgendwie, bam, add on, das muss jetzt aber noch sein und jetzt musst du dies noch und jetzt musst du das noch. Ja, woran liegt das, dass wir das aberzogen bekommen oder ja, wie entsteht das?
Ich finde, das fängt schon tatsächlich eigentlich in der Schule und da auch ganz, ganz früh eigentlich schon in der Grundschule an, das Aberziehen von Lernfreude, weil ganz ehrlich, davor ist es ja eigentlich so, dass jedes Kind mit ganz großer Freude neue Sachen ausprobiert und dann geht's in die Schule und dann wird da plötzlich sozusagen jeder Fehler mit Ruhe angestrichen und es werden auch eher Fehler als richtige Sachen angestrichen. Also da kommt eigentlich schon ganz, ganz früh diese Mangelorientierung ins Spiel. Es wird eher da der Finger hingelegt, wo du noch besser werden musst und gar nicht da, wo du schon was gut kannst. Also ich finde, das ist so der allererste Schritt, wo ich sagen würde, da startet das Aberziehen. Und es ist halt nach wie vor auch so, dass die ganzen Lehrpläne in der Schule und auch später im Studium, die sind wahnsinnig starr, die sind mit einer Frist von 5 bis 10 Jahren werden die festgelegt. Das heißt, da ist ganz, ganz wenig Raum dafür, eigentlich auf aktuelle Themen wirklich gut zu reagieren. Und es ist auch tatsächlich so, dass du nicht, es wird keinen Wert darauf gelegt, sich Gedanken darüber zu machen, wie du eigentlich gut lernst, sondern es gibt ein System und entweder es funktioniert für mich oder ich presse mich da rein oder ich tue es halt nicht. Und dann, wenn ich mich da gut reinpressen kann oder es mir halt entspricht, dann habe ich im Zweifelsfall nach der Schule und nach der Studienzeit keine schrecklich schlimme Assoziation mit dem Lernen. In dem Fall, in dem ich nicht ins System gepasst habe, definitiv schon. Und es wäre eigentlich so einfach, sich Gedanken darüber zu machen, mit welchen Lernmaterialien die unterschiedlichen Kinder oder auch die unterschiedlichen Jugendlichen gut lernen können. Und es wäre eigentlich auch so einfach, sich Gedanken darüber zu machen, wo sind die denn von vornherein gut? Also das heißt, wo kann ich denn eigentlich versuchen, sie noch viel, viel besser und viel, viel stärker zu machen, als das jetzt gerade gemacht wird? Und das war der Hintergedanke einfach des heutigen Beitrags, also sich Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich eigentlich so dieses starre, auf One-Size-Fits-All-gefriemelte Bildungssystem, wie kriege ich das so aufgebrochen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass die Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt steht und dass einfach auch mehr Flexibilität und Individualität da ist mit Blick darauf, welche Lernmaterialien, welche Lernformate passen denn für mich besonders gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe im Studium tatsächlich relativ klassisch gestartet mit diesen elendlangen Zusammenfassungen zu meinen Kursen. Also ich saß da und habe mir mehr oder weniger eigentlich das noch mal einmal runtergetippt. Und dann habe ich angefangen, das linear auswendig zu lernen und habe mich gewundert, warum es halt nur so mäßig gut funktioniert hat. Bis mir dann tatsächlich mal jemand gesagt hat, naja, du ganz ehrlich, eigentlich lernst du total gut durch Austausch, also durch Gespräche mit anderen Personen und du nimmst dir daraus dann einfach Schnipsel mit, aber dieses wirklich Fließtext linear runterlernen, das ist eigentlich gar nicht eins. Und das hätte mir ehrlicherweise viel Schweiß, Blut und Tränen sozusagen sprichwörtlich erspart, wenn ich das schon viel, viel früher gewusst hätte. Also das heißt, es fängt eigentlich so mit ganz kleinen Dingen an, das Thema, wir verderben uns die Lernfreude und es wird aber dann tatsächlich über die Zeit nicht mehr besser und das ist insofern extrem schade, als dass wir in einer Zeit leben, wo es so viele spannende Entwicklungen gibt und wir ja einfach auch faktisch ständig weiter lernen müssen, obwohl ich dieses Wort müssen nicht mag, weil wir einfach sonst über all die neuen technologischen Entwicklungen ein bisschen den Überblick verlieren. Und insofern führt da eigentlich gar kein Weg dran vorbei, Spaß am Lernen zu haben. Nur wir haben ihn dummerweise eben nicht.
Das ist schön, dass du das sagst. Mit auch deinem, was du für dich jetzt ganz persönlich herausgefunden hast, was deiner Natur entspricht, so wirklich. Und ich persönlich bin zum Beispiel eben eher der Typ, ich lerne nicht so viel durch Austausch. Für mich sind manchmal gesagte Worte und deswegen auch, wenn dann Lehrer vorne standen oder auch MitschülerInnen Vorträge oder Studierende Vorträge gehalten haben, oder auch jetzt, wenn ich in Vorträge gehe, da bleibt bei mir teilweise ganz wenig hängen. Außer die Arbeit mit einer sehr bildreichen Sprache. Oder es ist auch visualisiert. Also mir helfen immer Bilder. Und das ist, zack, das brennt sich so bei mir ein. Das ist, genau, und das ist ja spannend, dass es so unterschiedlich einfach auch ist. Und deswegen vielleicht da jetzt direkt schon mal der erste Aufruf, dass jede und jeder sich einfach mal hinterfragen kann, wie macht's mir eigentlich Spaß? Oder wann, in welchen Momenten vielleicht, fasse ich es mal so zusammen, oder in welchen Themen oder whatever, wann habe ich gemerkt, da ist richtig viel hängen geblieben. Ja, da habe ich mir richtig viel merken können. Woran lag das? Und das dann so vielleicht ein bisschen analysieren, oder? Lag es an der Lehrkraft oder an der Person, die das Wissen vermittelt hat? Und was genau war jetzt, ohne es jetzt an dieser Person festzumachen und zu sagen, so okay, die Person heirate ich jetzt, sondern zu sagen, was konkret hat diese Person jetzt eben so gut gemacht, in Anführungszeichen gut, dass es bei mir ankam. Genau, das Wissen. Oder dass ich es mir merken konnte. Ja. Oder wie würdest du jetzt hier noch, du hast jetzt schon ein paar Sachen auch gesagt, was muss sich verändern?
Ich glaube, dass sich tatsächlich auch unsere Einstellung sozusagen gegenüber dem, was Lernen eigentlich ist, verändern darf, weil was du jetzt tatsächlich ja auch gerade ganz häufig gesagt hast, ist dieses Stichwort merken. Wie viel kann ich mir merken? Ich finde, es geht gar nicht notwendigerweise darum, sich Dinge unbedingt merken zu müssen, sondern das ist so ein relativ sozusagen klassisches Verständnis davon. Ich habe zum Beispiel ein Skript, ich habe ein Buch, ich habe einen Artikel, den arbeite ich durch und dann habe ich da sozusagen 5 Takeaways. Ja, das ist definitiv Lernen. Aber Lernen darf einfach auch sein, dass man irgendeinen Mini-Mini-Impuls bekommt. Und das kann wirklich sein, dass du jetzt mir dass du einen Satz sagst und da steckt einfach für mich etwas drin, worüber ich nachdenke. Auch das ist Lernen und hat aber jetzt nichts mit einem Artikel oder einem Podcast oder einem Buch, den du empfohlen hast, zu tun, sondern also das ist tatsächlich, das meine ich auch mit Austausch lernen. Also da darf überall wirklich noch so ein kleiner Impuls drin stecken und dann ist auch das Lernen. Und dann darf man sozusagen auch abseits von den klassischen sozusagen Lernformaten denken. Also ich muss nicht aus einem Vortrag total viel rausziehen, ich muss nicht aus einem Lehrbuch wahnsinnig viel rausziehen, ich muss auch nicht aus einer Vorlesung wahnsinnig viel rausziehen, sondern am Ende des Tages stückle ich mir für das, was ich lernen möchte, aus den unterschiedlichsten Materialien das zusammen, was mich am Ende des Tages weiterbringt. Und du hast ja gerade auch gesagt, ich habe ja sozusagen mein Mutausbruch 2023, mein erster war ja tatsächlich mein Podcast zu starten. Und ich habe mich ja da auch erstmal sozusagen ganz tief reinfriemeln müssen und habe für mich festgestellt, so das Erste, womit ich mich beschäftigt habe, ist tatsächlich war ein Buch, um einfach mal strukturiert einen Überblick darüber zu bekommen, wie funktioniert denn eigentlich Podcasten, worauf muss ich achten, was gibt's für Technik und so weiter und so fort. Und als ich das dann mal durchdrungen hatte, habe ich eben angefangen, 2-3 Podcast-Folgen über das Podcasten zu hören, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was haben die Leute für ein Setting, wie hosten die, mit welcher Technik nehmen sie auf und so weiter und so fort. Und als es dann tatsächlich ums Doing ging, habe ich angefangen, YouTube-Videos über Schneidetechnik zum Beispiel anzuhören und anzuschauen. Also das heißt, das darf auch total unterschiedlich sein, je nachdem, in welcher Phase des Lernens du dich gerade befindest. Und insofern dürfen wir, glaube ich, ganz grundsätzlich diesen Terminus Lernen für uns anders definieren. Und da gibt es, finde ich, gar keine allgemeingültige Definition, sondern das ist für jeden was ganz Individuelles.
Jetzt möchte ich aber trotzdem auch nochmal anknüpfen bei dem, wo du gesagt hast, es ist teilweise eben auf 10 Jahre festgeschriebene Lehrpläne und es teilweise das Schulsystem ist so starr oder und jetzt würde ich gern wissen, hast du denn Positivbeispiele, wo du sagst, da gibt's echt auch eine Schule? Ich denke, das ist ja auch interessant, von den Besten wieder Best Practice, auch von denen zu lernen. Einfach ohne jetzt Neid auf die zu schauen, sondern eher mit wirklich Interesse und Neugier zu sagen, hey, warum machen die das schon so gut? Und was auch machen die gut? Was kann ich mir abschauen? Mal im Kleinen auch beginnen. Womit können wir starten? Vielleicht auch was zu verändern, ohne dass wir jetzt die komplette Schulreform irgendwie über den Haufen schmeißen. Also bin ich erstens interessiert, gehen wir darauf ein, auf Schule, wo du ja gerade vorhin auch gesagt hast, ja, da beginnt das Lernen, leider. Ich höre es immer wieder und ich finde diesen Satz schrecklich, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Oder mit diesem Satz geht's für mich los, genau. Wirklich gerade diese Woche wieder, jetzt kommen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis so ein paar Kinder in die Schule in diesem Sommer. Und dann beginnt der Ernst des Lebens. Also gerade diese Woche wieder eine Nachricht dazu erhalten, wo ich denke, arme Kinder, weil wenn die Eltern schon so denken, dann ist es eigentlich schon irgendwie sehr negativ vorgeprägt, das Ganze. Okay, Schule. Dann lass uns mal weiter gucken auf Universitäten oder Hochschulen, ob du da irgendwelche Positivbeispiele nennen kannst oder magst. Und auch in Richtung Unternehmen. Gibt's Unternehmen, deiner Meinung nach, die du schon beobachtet hast, wo du vielleicht selbst schon aktiv drin warst, neue Lernformate zu schaffen und ja, wo das Lernen auch im Unternehmen, im Job dann noch Spaß macht? Es sind ja 3 völlig unterschiedliche Bereiche. Im letzten Personalentwicklung bin ich ja auch so ein Stück weit mit unterwegs und aktiv. Und da stellt sich ja immer wieder die Frage, wo ist eigentlich die Grenze zwischen, hier ist eine Schulung angeboten, mach die mal, und dass die Mitarbeitenden Lust drauf haben, auch Zeit dafür haben, ja, whatever. Genau, lass uns mal beim Thema Schule beginnen.
Also beim Thema Schule, finde ich, gibt es ein ganz, ganz schönes Beispiel aus Berlin. Ich glaube, du musst das nachher sozusagen als Link im Zweifelsfall einfügen in die Shownotes. Ich weiß nämlich den Namen der Schule nicht mehr ganz auswendig. Also es ist auf jeden Fall die evangelische Schule. Ich schicke es dir auf jeden Fall im Nachgang. Da war auch die Margit Rasfeld, eine ganz, ganz bekannte sozusagen Bildungsinfluencerin, würde ich sagen, bei der Langer Rektorin. Und die haben etwas eingeführt, das nennt sich Friday. Also das heißt, immer freitags haben die Schüler Zeit, an einem Projekt zu arbeiten. Also wirklich ganz, ganz anwendungsbezogen, sich Wissen zu erarbeiten, abseits vom Lehrplan. Und das ist, finde ich, ein total cooles Konzept. Also kann man tatsächlich, finde ich, auch gut aufs Unternehmen übertragen und sagen, hey, freitags ist statt sozusagen den Friday im Sinne von, wie es arbeitest an einem Projekt, ist ein Lerntag eigentlich. Das finde ich super. An der Hochschule finde ich wirklich ein Leuchtturm aus meiner Sicht ist die Code University in Berlin. Und das deshalb, weil die sind tatsächlich aktuell noch relativ klein, haben 3 Studiengänge, primär mit Bezug zu IT. Aber die haben sich im Prinzip so strukturiert, dass sie gesagt haben, du kommst da an und dann bekommst du eigentlich erst mal ein Orientierungssemester. In diesem Orientierungssemester lernst du dich selbst kennen, lernst deine Stärken kennen, lernst auch diese 3 Studiengänge kennen. Und also bekommst du sozusagen erstmal das Rüstzeug an die Hand und dann entscheidest du dich erst, welche dieser 3 Studiengänge du studieren möchtest. Das kann man der Fairness halber bei 3 Studiengängen natürlich noch sehr viel besser machen, als wenn man 100 im Angebot hat. Aber ich finde den Gedankengang auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass die von vornherein gesagt haben, wir öffnen unsere Schnittstellen. Und zwar insofern, als dass Hochschulen hier ganz, ganz häufig den Glauben haben, dass Lehrmaterial auch immer durch die Hochschule entwickelt sein muss. Und das kann ich machen. Also ich kann jetzt durchaus, bin zwar sozusagen lehrtätig im Bereich Marketing, heißt es aber nicht, dass ich mich ganzheitlich im Feld Marketing total gut auskenne. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, schreib doch mal ein Skript über Suchmaschinenmarketing, ja, kann ich machen, kann ich mich einlesen. Ich kann das Skript aber vermutlich, wenn ich es dann geschrieben habe, direkt in die Tonne kloppen, weil das Wissen einfach extrem schnell veraltet in dem Bereich. Und ich werde es niemals so gut machen, wie wenn ich es einfach mir raussuche, die Top-YouTube-Videos, die ja wirklich auch dann super aktuell sind, zum Thema von Leuten, die sich dann wirklich mit auskennen, wenn ich mir coole Case-Studies suche, weil ich im Zweifelsfall Inhalte von der Google-Suchungswerkstatt damit reingebe. Das sind dann zwar keine Inhalte, die ich selbst erstellt habe, aber es ist im Zweifelsfall, sind das dann Inhalte, mit denen die Studierenden viel, viel mehr lernen, als wenn ich da sozusagen versuche, mir alleine die Story vom Pferd aus dem Skript zu ziehen. Also das heißt, da ist einfach die Code relativ weit, dass es sagt, wir müssen nicht jedes Lehrmaterial selbst entwickeln, sondern wir sind da ganz, ganz offen und wir greifen einfach auf die besten Inhalte zu, von wem auch immer sie an der Stelle kommen. Und fürs Unternehmen, finde ich, ist ja tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, dieses Thema, ich habe einen Weiterbildungskatalog und aus diesem Weiterbildungskatalog suche ich mir Fortbildung XY aus. Und auch da ist es ja meistens so, ich soll mir das aussuchen, worin ich noch nicht so gut bin. Also das heißt, auch da ist immer dieses ganze Thema Mangelorientierung zieht sich irgendwie also wirklich durch eigentlich den Lebensweg durch. Und ich finde, dass man auch im Unternehmen Lernen ganz neu verstehen darf. Und ich finde, da ist ein ganz, ganz toller Ansatz für das Thema Team Learning. Was heißt das? Das heißt, dass im Prinzip ein Team, das im Zweifelsfall ja sehr viel besser weiß, was muss ich eigentlich als Team können, um die Herausforderungen, zum Beispiel des aktuellen und des nächsten Jahres, dem gut zu begegnen, natürlich an den Leitlinien der Gesamtstrategie des Unternehmens, aber im Zweifelsfall weiß das Team trotzdem viel, viel besser, was müssen wir eigentlich ganz konkret können. Und es differenziert sich in einem Team meistens auch nicht so stark aus, dass der Kollege X was ganz, ganz anderes können muss als der Kollege Y. Also das heißt, wenn man jetzt an der Stelle sagen würde, ich gebe die Hoheit über die Weiterbildung eigentlich so ein bisschen aus dem Bereich HR raus, in die Teams hinein und befähige die, sich tatsächlich diese Inhalte in unterschiedlichen Team-Learning-Formaten ja selbst anzueignen, dann ist das ein unglaublicher Hebel und vor allem einer, der sehr, sehr viel günstiger ist als das, was wir üblicherweise machen. Also dann diese 2-Tages-Druckbetankung schickt da mal ein ganzes Team rein. Das ist dann durchaus eine signifikante monetäre Größe, die dann abgeht. Und in dem Moment, wo ich jetzt sagen würde, ich gehe ins Team-Learning, dann meine ich damit zum Beispiel, dass man zu einem bestimmten Thema einen Learning Circle macht. Learning Circle ist im Prinzip, hat das Ähnlichkeiten zu Working Out Loud. Also das heißt, man hat eine feste Anzahl an Wochen, hat eine Strukturierung der Inhalte. Wichtig ist auch, dass sozusagen die Inhalte, die sind vorgegeben. Und so sozusagen runtergebrochen, dass ich weiß, in der Woche 1 habe ich Lernnugget 1 bis 5, mit dem ich mich zum Beispiel beschäftigen muss. Und dann treffe ich mich im Team einmal in der Woche und wir besprechen unsere Erkenntnisse dieser Lernnuggets 1 bis 5. Und das hat halt insofern einen unglaublichen Mehrwert, als dass A, so ein bisschen sozialer Druck dahinter steckt. Also das heißt, wenn ich weiß, wir treffen uns jeden Mittwoch um 9 und dann wollen wir einfach diese Themen durchsprechen, dann kann mein Kalender noch so voll sein, dann wurschtel ich mir irgendwo diese Zeit rein, weil es mir einfach unangenehm wäre zu sagen, ja, habe ich nicht geschafft. Also das ist so der Punkt Nummer 1. Zum Zweiten macht es halt wirklich viel, viel mehr Spaß, sich ein Thema gemeinsam zu erarbeiten. Wobei das ja nicht heißt, dass wir nebeneinander sitzen und uns diese Lernnuggets durchgucken, sondern wir reflektieren dann darüber, wenn wir uns mit denen beschäftigt haben. Und man lernt dabei tatsächlich auch, dass meistens die anderen an genau derselben Stelle gerade Inhalte hängen, an der ich auch hänge. Also das heißt, man kann sich da wirklich auch durch Schwierigkeiten gut durchhelfen. Und am Ende des Tages hat das nicht nur den Effekt, dass wir dann gemeinsam ein Thema erarbeitet haben, sondern wir haben uns im Zweifelsfall im Team besser kennengelernt. Wir haben dann auch das Thema psychologische Sicherheit für uns gestärkt. Also es zahlt dann tatsächlich auch sehr, sehr stark auf das ganze Thema Team Spirit und Zusammenarbeit mit ein. Und wenn man das an der Konsequenz denkt, in der Kausalkette, dann beeinflusst das natürlich auch das ganze Thema Team Performance. Also von daher finde ich das einen tollen Ansatz, um zu sagen, wir denken Lernen auch in Unternehmen neu. Und möchte ich sozusagen keine Eigenwerbung machen, aber wir machen das tatsächlich in der IU bei uns im Team 4. Das sind ja auch Themen, die ich sehr, sehr viel auf LinkedIn teile. Unsere Team-Learning-Formate, wie wir da rangehen, warum wir das machen. Also das heißt, da würde ich sagen, wir sind zwar auf der einen Seite Hochschule und unser Kerngeschäft ist es, den Studierenden sozusagen mit Lerninhalten zu beglücken, aber auf der anderen Seite haben wir in der Zwischenzeit fast 100.000 Studierende und über 3.000 Mitarbeiter. Also das heißt, auch das ganze Thema organisationale Weiterbildung ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und da versuchen wir eben mit unserem Ansatz im Team zu lernen und da verschiedene Formate für zu entwickeln, voranzugehen. Und ich habe erst gestern einen ganz spannenden Podcast gehört mit dem Head of Future of Work von der Bayer AG. Und da ist es tatsächlich auch so, dass sie viel mit Learning Circles arbeiten, viel wirklich auch mit selbstgesteuertem Lernen experimentieren, wo ich einfach sagen würde, das ist bestimmt auch ein Beispiel, wo es mal lohnt, reinzugucken, wenn man sich inspirieren lassen möchte.
Ja, danke auch für die Empfehlung.
Gerne.
Okay, jetzt haben wir wirklich so einen Rundumschlag gemacht. Es war spannend, jetzt nochmal zu hören, auch die Bereiche zu beleuchten. Und das selbst wenn irgendwie das Lernen man vielleicht möglicherweise von sich selbst oder auch innerhalb des Unternehmens sagt, ja, das ist so bei uns, ihr wird stiefmütterlich betrachtet oder nutzt keiner die Weiterbildungsangebote, habe ich auch schon gehört, wenn es dann solche Kataloge gibt. Und da aber zu sagen, auch das ist ja ein Lernprozess und mich selbst querzustellen oder dagegen zu stellen und zu sagen, nee, da geht nichts mehr bei uns, so scheuklappenmäßig, kein rechts, kein links, vielleicht auch kein vorwärts mehr. Das sind ja vielleicht auch die eigenen Grenzen, die man sich im Kopf setzt und dazu sagen, doch, lass uns auch einfach nochmal was Neues ausprobieren und vielleicht erstmal vorsichtig und erstmal mit einem Pilot, weil ich bin natürlich auch schon dafür, nicht zu viel verbrannte Erde zu hinterlassen. Also das ist ja, wenn du dann zu viel switchst und sagst, so jetzt mal so und mal so und mal so und dann sind Mitarbeitende oder gerade im Unternehmenskontext ist dann oft plötzlich eine stärkere Zurückhaltung zu spüren, wenn da sehr, sehr viel experimentiert wurde und vielleicht aber auch wenig kommuniziert wurde. Und da, ich appelliere ja immer so sehr an die Partizipation, also auch die Einbindung. Und das ist wahrscheinlich wiederum genau das, was du auch sagst, nur in anderen Worten, dass die Teams selbst auch wissen, was sie brauchen, um gut performen zu können. Genau, also nicht nur an Tools und Technik, sondern eben auch an Know-how, an Kompetenzen.
Du hast vollkommen recht. Also es geht am Ende des Tages geht es darum, es im Corporate-Kontext Teams einfach in die Selbstwirksamkeit zu bringen und da nicht von oben sozusagen den Deckel aufzustülpen, sondern wirklich zu fragen, hey, was braucht ihr und wie können wir euch helfen, jetzt im Zweifelsfall auch natürlich dadurch, dass wir euch nochmal zusätzliche Ressourcen zum Beispiel zur Verfügung stellen, dass wir euch eine Case Study kaufen, wenn ihr irgendwie eine Case Study euch zu Gemüte führen wollt, oder dass wir einfach auch sicherstellen, dass ihr die Zeit habt, euch mit den Themen zu beschäftigen. Ich finde, da gibt's ja ganz, ganz viele auch nochmal so in Richtung Meeting-Optimierung, nennen wir das mal so. wo man einfach auch nochmal schauen kann, wie kann ich jetzt eigentlich auch nochmal zusätzliche Zeit rausschneiden und um einfach ja die Menschen wirklich in die Selbstbefähigung zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und ich finde, das ist tatsächlich eine auch zentrale Führungsaufgabe, da einfach dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen das haben, was sie wirklich brauchen.
Ja, Zeit rausschneiden oder auch die Zeit anders nutzen teilweise. Weil wenn es natürlich einfach so strikt ist, nee, unsere Meetings sind aber immer 60 Minuten, Punkt, das bleibt dabei. Dann aber zu gucken, okay, kann man vielleicht an der Agenda an der einen oder anderen Stelle was switchen, wo man so einen wirklich einen Learning-Part und einen interaktiven, also wieder nicht so dieses Frontalunterricht, sondern einen interaktiven Part irgendwo mit zu integrieren. Ich erinnere mich auch noch an ganz tolle Team-Meetings, die teilweise, ja, wirklich 60 Minuten Frontalvortrag war und die letzten oder 55 und die letzten 5 Minuten hieß es dann, so, jetzt ist Zeit für Austausch. Meinst du, da hat irgendjemand was gesagt? Zero. Da war wirklich, und das natürlich grundsätzlich schon mal so, dass die ein bisschen anders angehen oder zu gucken, okay, auch da vielleicht dann peu à peu und langsam und auch nicht zu sagen, ja, da sagt ja sowieso immer keiner was. Ja, dann kann ich es vielleicht als Führungskraft, dann kann ich das ja weglassen, diesen Teil. Dann hören wir also nach 55 Minuten auf, weil die brauchen keinen Austausch. So, nee, das ist vielleicht, wie du den Weg ja ebnest, genau, und wie du die Räume auch aufmachst und schaffst. Ein ganz spannender Bereich.
Ja, es gibt ja dieses schöne Parkinson'sche Gesetz, nachdem sich ja sozusagen die Zeit, die man für etwas braucht, immer so weit ausdehnt, wie man Zeit dafür hat. Ja, wenn ich halt eine Stunde habe für das Meeting, dann brauche ich auch ganz sicher eine Stunde dafür. Oder im Zweifelsfall auch länger. Aber ich finde, da darf man durchaus ran. Und ansonsten kann ich zum Beispiel auch empfehlen, sich tatsächlich so regelmäßige Lernsessions im Team sozusagen reinzublocken. Zum Beispiel finde ich, gibt es ein cooles Format, das nennt sich Learnathon. Und das funktioniert im Prinzip so, du triffst dich einmal in der Woche, eine Stunde, hast da 2 Pomodoro-Zyklen, also diesen klassischen Ansatz, 25 Minuten konzentriert arbeiten, 5 Minuten Pause, dann nochmal 25 Minuten konzentriert arbeiten. Und eigentlich ist das nichts anderes, als so ein digitales oder physisches Bibliothekssetting sich in dieser Zeit zu schaffen und zu sagen, wir sind jetzt zusammen im Call oder wir sind zusammen im Termin physisch und jeder arbeitet in der Zeit eben an seinen Lernnuggets. Dann machen wir 5 Minuten gemeinsame Pause, wie man das eben so in der Bibliothek auch gemacht hätte, dass man sich so nach einem Lernzyklus zum Rauchen, zum Kaffee, wie auch immer getroffen hätte. Und dann geht es sozusagen konzentriert in die nächste Runde. Und wenn man sich diesen Termin einfach fix blockt, dann hat das den Vorteil, der steht im Kalender. Und was im Kalender steht, fällt weniger hinten runter, als wenn ich es schauen muss, wo habe ich denn jetzt vielleicht nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde.
Dann ist ganz schnell der Monat vorbei und man denkt, huch, jetzt haben wir schon April. Ich habe gar nichts gelernt, also nicht bewusst so. Jetzt möchte ich auch schon auf den letzten Ich hatte eigentlich noch zwei Fragen. Jetzt gehen wir erstmal auf dein Lernen in deinem Alltag. Hast du da ein bestimmtes System? Du bist jetzt gerade schon auf quasi in Teams eher, dass man sagt, aber jetzt für dich individuell auch oder vielleicht auch nicht individuell, aber jetzt würde mich interessieren, wie ist dein System oder hast du eine bestimmte Methode? Setzt du dir Ziele? Planst du dir auch in deinen Kalender wirklich nochmal Zeitfenster ein? Wie machst du das so für dich, dass du sagst, da habe ich auch richtig Spaß dran, auf diese Zeiten freue ich mich dann. Wie wählst du die Inhalte aus, die, ich sag mal auch die Größe dann der Inhalt, dass du sagst, boah, ich fühle mich da auch nicht überfordert, dass ich sage, so und dieses Buch muss ich jetzt diesen Monat gelesen haben, ich will jeden Monat ein Buch lesen oder vielleicht sind es bei dir auch ein paar mehr, aber was ist so, wo merkst du immer, vielleicht auch, wann ziehst du ein Fazit, Ende des Monats oder genau, erzähl doch mal dein persönliches Lernerlebnis.
Also ich fange, glaube ich, mal übergeordnet an. Ich habe ein Lern-Dashboard. Das kannst du dir vorstellen wie so ein bisschen ein angepasstes Kanban-Board. Und da sammle ich alle Themen, die ich grundsätzlich spannend finde und notiere mir auch im Prinzip direkt das Ziel mit dazu. Und die landen bei mir erstmal in so einem Lern-Backlog. Und dann versuche ich mich tatsächlich an monatlichen Lernprojekten und dann rutscht sozusagen das jeweils nächste Lernprojekt dann immer eine Spalte runter in die, eine Zeile runter in die, in das sozusagen aktuelle Lernziel. Und dann fange ich mich an, mit dem Thema konkret zu beschäftigen, mir also anzuschauen, welches Buch oder welche Bücher machen Sinn, sich dazu anzuschauen, welche Artikel machen Sinn, sich anzuschauen, welche YouTube-Talks beispielsweise oder gibt es irgendwelche Podcast-Folgen, die ich mir zu Gemüte führen soll. Da frage ich ganz viel auch einfach Leute, die sich mit dem Thema schon auskennen, was würdest du mir denn empfehlen? Gehe sonst tatsächlich auch so nach Bauchgefühl, was spricht mich denn jetzt gerade an? Das entwickelt sich tatsächlich häufig auch noch auf der Reise, dass dann irgendwas wieder rausfliegt, irgendwas Neues sozusagen mit dazukommt. Aber von der Grundidee her ist es so, dass ich dann erstmal Materialien sammle und mir die dann versuche, in Lernnuggets zu packen. Und ich versuche tatsächlich eigentlich immer so in diesen 25 Minuten oder halbe Stunden Einheiten sozusagen zu denken, weil das tatsächlich was ist, was ich ganz gut in den Alltag rein integrieren kann. Also irgendwo im Lauf des Tages oder einer Woche so ein paar Zeitfenster, wo ich eine halbe Stunde mich mit dem Thema beschäftigen kann, finde ich eigentlich immer. Deswegen versuche ich eben immer auf diese Halbstundeneinheiten zu gehen. Das kann dann zum Beispiel eine Podcast-Folge deines Podcasts sein, die da gut reinpasst in diese halbe Stunde. Das kann genauso ein Artikel sein, den ich lese oder ein Buchkapitel. Und dann ist es tatsächlich so, dass all diese Nuggets lernen dann in der To-Learn-Spalte und werden dann einfach über die Woche beziehungsweise über die Wochen sozusagen weitergeschoben dann in was lerne ich gerade und was habe ich sozusagen gelernt. Und dann habe ich noch so eine Art Gedankenparkplatz auf diesem Board. Also ich mache das in Moodle, weil ich einfach ganz gerne mag. Sieht dann immer auch ein bisschen hübsch aus. Das ist für mich tatsächlich auch immer wichtig. Bin da tatsächlich auch so ein bisschen visuell angehaucht. Und deswegen mache ich das sozusagen einfach auf so einem digitalen Whiteboard. Und im Gedankenparkplatz notiere ich alles, was mir während dieses Lernzyklus einfach auffällt, wo ich vielleicht nochmal tiefer reingehen möchte, was aber jetzt nicht sozusagen Platz in dem Lernprojekt hat, was gut funktioniert hat, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, damit ich dann nach eben dem Monat für mich auch nochmal ein Fazit ziehen kann. Dann ist es so, dass ich versuche, mir zumindest eine Viertelstunde am Tag immer zu nehmen. Und für mich ist das also, ich nenne das Tiny Learning, das ist ein bisschen analog zu den Tiny Habits, dass so dieses, und wenn ich es geschafft habe, wirklich einfach nur eine Viertelstunde am Tag mich mit einem Lernthema zu beschäftigen, dann fühle ich mich besser. Und für mich, ich versuche das tatsächlich auch an vollen Tagen immer in meine Morgenroutine einzubauen. Ich stehe, wenn nicht die Nacht ganz, ganz furchtbar war, dann stehe ich tatsächlich eigentlich immer eine Stunde vor meiner Familie auf und genieße diese Zeit wahnsinnig, weil ich dann einen Kaffee ganz in Ruhe trinken kann und einfach auch mal diese Stunde habe, wo keiner was von mir möchte. Und in dieser Stunde ist es tatsächlich so, dass ich einfach auch beim Kaffee mir diese Lernzeit nehme. Und wenn die geklappt hat, dann merke ich, dann gehe ich deutlich entspannter durch den Tag. Das ist dann wirklich auch eine Zeit, auf die ich mich total freue. Das sind so die Hacks, die ich an der Stelle mitgeben kann. Also einmal das Dashboard, die monatlichen Lernziele und dann das Thema Tiny Learning im Sinne von zumindest irgendwie an irgendeine Habit, die ich eh habe, knüpfe ich mir so eine Mini-Lernzeit an.
Spannend, okay. Jetzt merkt man halt bei dir, ja, du hast Spaß am Lernen, du willst lernen, du bist da voll offen für, bist vielleicht auch viel interessiert oder auch ganz fokussiert interessiert, sagst so, ich habe die Themen, wo ich will vorankommen, so da ist so eine Motivation auch da. Und wie, das ist jetzt meine letzte Frage, versuchst du und wie können das vielleicht auch andere Eltern machen, diese Lernfreude bei ihren eigenen Kindern zu erhalten oder aber auch bei sich selbst, dass man so diese Lernfreude wieder in sich weckt und wiederfindet, als Erwachsener jetzt zum Beispiel. Genau, vielleicht sind es zwei Antworten, vielleicht ist es eine Antwort. Also wie behält man Lernfreude oder wie erweckt man sie doch wieder nochmal zum Leben?
Ich würde ehrlicherweise, also es ist eine Antwort, das sind gar nicht zwei. Das Rad habe aber tatsächlich gar nicht ich erfunden, sondern ich würde mich da tatsächlich mal an einer sehr inspirierenden Person sozusagen einmal bedienen, nämlich der Verena Pauster. Die hat da einen ganz, ganz tollen Gedanken dazu gehabt, nämlich, warum macht ihr denn nicht einfach Lernprojekte in der Familie? Sie sagt, jeden Sonntag nehmt ihr euch als Familie eine Stunde und in dieser Stunde beschäftigt ihr euch mit einem gemeinsamen Lernprojekt. Und man kann ja zum Beispiel gemeinsam ganz easy ein kindgerecht programmieren lernen. Da gibt es ganz coole Tools. Scratch zum Beispiel ist eins davon, wo man ganz, ganz easy mit dem iPad so Grundlagen des Programmierens lernen kann. Oder von der Digitalwerkstatt gibt es so Sets, die kann man sich nach Hause bestellen und dann lernst du zum Beispiel, wie kriegst du es hin, dass am Ende so eine Mini-Glühbirne auch anfängt zu leuchten. Das finde ich total cool. Für mich ist das tatsächlich so, dass sich dadurch mein Experimentiergeist, mein Forschergeist, der freut sich da total drüber. Die Kinder finden es cool, weil sie im Zweifelsfall ja an der einen oder anderen Stelle sogar was schneller verstehen und dann Papa Mama was erklären können. Das kannst du auch mit großen Kindern, kannst du das genauso machen. Dass du dir TikTok erklären lässt, dass du dir Twitch erklären lässt, also im Prinzip all die Plattformen, mit denen im Prinzip ich jetzt einfach so mit knapp 40 gar nicht in der Form in Kontakt komme. Also das heißt, ich finde, das geht nicht nur mit kleinen, sondern auch mit größeren Kindern total gut, dass man da einfach versucht, sich familiäre Lernprojekte zu gestalten.
Ja. Ich habe auch das neue Land von Verena Pauster, hatte ich auch schon so viel rausgezogen, wo ich denke, ja, guck mal, wo es ja auch um einen ganz großen Teil Bildung geht. Und ja, das hängt ja stark mit Lernen zusammen und was sich da auch verändern kann. Ja, also insofern danke auch nochmal für die Empfehlung und für den Hinweis. Liebe Conny, wir sind schon am Ende angekommen unseres Gesprächs. Jetzt kommen noch meine drei kurzen und knappen Abschlussfragen. Und ich glaube, ja, auch hier vielleicht in dem Moment, wo man merkt, kurz in sich hineinhört und ganz spontan guckt, was kommt da eigentlich raus? Das ist meistens vielleicht auch genau das Richtige. Also manchmal muss man auch gar nicht lange überlegen, wenn es so darum geht, okay, wer bin ich eigentlich? Muss ich mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwelche langen Fragebögen ausfüllen oder sondern vielleicht auch mal aus dem Bauch heraus bin ich auch. Und das gibt auch Selbsterkenntnis. Pass auf, gibt es ein Lieblingsgericht, wo du sagst, oder ein Lieblingslebensmittel, wo du sagst, das unterstützt mich auch in meinem Lernen. Da bin ich so richtig irgendwie, wenn ich doch mal so einen kleinen Durchhänger habe, zack, das schenkt mir neue Energie oder das macht mich glücklich oder auch weckt Vorfreude in mir.
Also ich habe ein Lieblingsgericht, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Lernen zu tun, aber ich liebe thailändisches Curry. Das macht zwar vermutlich den Bauch eher satt, aber es macht mich total glücklich. Und zum Lernen trinke ich tatsächlich, und das ist eher so das kurzfristige High, trinke ich total gerne Kaffee. Das ist tatsächlich so ein kleines Ritual, das ich einfach miteinander verbinde und deswegen funktioniert das für mich gut. Aber das glücklich machende Lebensmittel oder glücklich machende Gericht ist tatsächlich das Thai Curry.
Ich glaube, das ist gar nicht so ungesund. Also klingt auf jeden Fall gut. Ja, mag ich auch gern. Wenn du Schnipp dich in ein Tier verwandeln könntest, welches wäre das?
Ich höre ja deinen Podcast tatsächlich schon ein bisschen. Das heißt, ich weiß, dass diese Frage kommt, konnte mich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich wäre gerne Giraffe. Und ich wäre die deswegen gerne, habe ich bei Dennis Fischer, das ist der Autor von Future Work Skills, tolles Buch übrigens, gelesen. Und ich finde das tatsächlich einfach so schön, deswegen seitdem möchte ich eine Giraffe sein. Die Giraffe ist das Säugetier, das tatsächlich das größte Herz hat. Hat ganz viel damit zu tun, dass dieser lange Hals ausbalanciert werden muss. Aber für mich hat das einfach ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun. Und deswegen wäre das sozusagen eine Facette, warum ich gerne eine Giraffe wäre. Und auf der anderen Seite hat die Giraffe einfach mit diesem großen Hals den wirklich einen super guten Überblick, kann weit gucken, auch weit in die Zukunft gucken. Und das sind einfach für mich so zwei Themen, die mich, glaube ich, auch ausmachen. Auf der einen Seite, um mich in Menschen gut reinfühlen zu können. Und auf der anderen Seite ist gerade beim Thema Lernen weit in die Zukunft blicken zu können. Deswegen die Giraffe.
Schöne Antwort, schöne Begründung. Und letzte Frage. Dein Happiness-Hack. Gibt's so einen Rat oder, ich sage immer bewusst nicht Ratschlag, ein Rat oder eine Empfehlung, ein Tipp, was du auch einer guten Freundin, einem guten Freund oder einem deiner Studierenden, einer Arbeitskollegin, deinem Mann, wem auch immer rätst. Vielleicht jetzt in Bezug aufs Glücklichsein, gibt's so ein Motto, Mantra, irgendwas, wo du sagst, das ist ein Satz, der hilft mir immer gut im Alltag und im Leben.
Ich habe tatsächlich seit ganz, ganz langer Zeit, da lacht mich mein Mann tatsächlich aus, weil man sagt, du bist nicht so eine Quote-Tante. Aber ich habe schon seit ganz, ganz langer Zeit als Handyhülle Why Not als Spruch, das so ein Graffiti, das da hinten drauf ist. Und den liebe ich sehr, weil ganz häufig ist es ja so, dass wir durchs Leben gehen mit der Einstellung, oh, das passt nicht und das kann nicht gehen, weil setze XYZ ein. Und ich finde das ganz furchtbar. Also ich bin grundsätzlich ein grundoptimistischer Mensch und versuche, das kann natürlich auch toxisch sein, aber ich versuche eigentlich immer, das Glas halb voll zu sehen. Und ich finde dieses Why Not, das hilft einem total, und deswegen sage ich das auch sehr, sehr gern, einfach die Sachen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und sich Gedanken darüber zu machen, hey, Moment, was ist denn eigentlich, wenn es klappt? Also, was passiert denn einfach, wenn ich meine Zweifel über Bord werfe? Und was wäre denn eigentlich, was wäre cool, wenn das, was ich gerade vorhabe, wirklich klappt? Deswegen ist das so mein Happiness-Hack, Lebensmotto. Und mit dem fahre ich tatsächlich eigentlich ganz gut.
Klasse. Why not? Okay, genau. Also für alle da draußen jetzt auch, why not, wenn es irgendwas gibt, wo du schon lange grübelst, zweifelst, unsicher bist. Genau, einfach machen. Liebe Conny, es war mir eine Freude. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Alles, alles Gute von ganzem Herzen fürs Lernen, aber nicht nur, sondern natürlich auch beruflich, privat, wobei da spielt das Lernen ja auch immer mit rein. Man lernt ja nie aus. Das ist jetzt eine Standardfloskel, aber ich finde, sie hat einfach auch ein Wahrheitsgehalt. Danke.
Total. Ich danke dir für die Einladung, liebe Laura, und dieses wirklich wunderschöne Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
Ich mich auch. Alles Liebe. Ciao.
Tschüss.
Was hast du denn aus diesem Gespräch für dich gelernt und mitgenommen? Und in der letzten Podcast-Folge hatten wir ja das Thema Selbstfürsorge. Also auch hier vielleicht immer wieder die Ermutigung, einmal Neues auszuprobieren. Auch das ist ein Lernen, herauszufinden, was dir wirklich gut tut. Ich hoffe, das Zuhören hat dir heute gut getan und freue mich schon auf die nächste Folge. Bevor du jetzt gleich weiterziehst, lass mir doch noch ganz kurz 5 kleine, aber feine Sternchen und vielleicht sogar auch eine nette Bewertung da. Darüber freue ich mich wirklich, wirklich sehr und sag bis bald. Von Herzen alles Liebe für dich, deine Laura.